Genau. Ich habe uns heute das Ereignis von den Hirten mitgebracht aus der Weihnachtsgeschichte und wir lesen den Text einfach mal am Anfang, um uns hineinzuverdenken, achten ein bisschen auf die Worte und dann schauen wir mal, was das mit uns zu tun hat. Ich lese nach der neuen Neues Leben Bibel. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war da der Engel von himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. So, vielleicht ein bisschen eine andere Übersetzung, aber der Inhalt, den Text, den, glaube ich, kennen wir schon lange. Und jetzt ist die Frage, warum steht das in der Bibel? Was können wir von den Hirten lernen? Und wir reden also über einen Wendepunkt, aber ich habe erstmal eine andere Frage an euch. Hat denn jemand schon mal Hirten mit seinen Schafen live gesehen? Ja? Ja, wie viele? Ganze Menge. Ich auch. So, und wer hat schon mal mit so einem Hirten gesprochen? Ja, 4, 5, 6. Da meine ich, steigt auch der Altersschnitt. Ich glaube, die Chancen nehmen ab, dass man so einen trifft, oder? Kann das sein? Also, ich kenne ja die Weihnachtsgeschichte schon richtig lang und ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist was von einer heilen Welt und so ganz weit weg von mir. Und dann denke ich mir, ist unser Alltag nicht auch wie der der Hirten? So getrennt von allem Frommen. Also Glauben, das war damals der Tempel, die frommen Pharisäer, die guten Bürger, aber nicht ich, die Hirten. Und fühlt sich mein Alltag so weit weg von Gott an, wie der Acker vor Bethlehem vom Tempel in Jerusalem entfernt ist. Einfach eine andere Welt. Der Glaube Gott, so weit entfernt von meiner Welt, meinen Sorgen, meinen Herausforderungen. Ich habe den Eindruck, dass es mir auch so geht. Ich weiß nicht, was dein Acker ist. Was ist deine Welt heute, kurz vor Weihnachten 2024? Wenn ich mal über meinen Acker nachdenke, dann sind da auch schöne Blumen. Ja, es gibt wirklich Schönes in meinem Leben. Und es gibt auch Sorgen und Herausforderungen. Und ganz persönlich, wir hatten jetzt 13 Tage keine Heizung. Seit gestern läuft sie wieder. Das mit der Heizung geht noch, wenn man einen Ofen hat. Aber ja, duschen, wir hatten so einen 10-Liter-Eimer in der Dusche und haben dann immer so geschöpft. Geht auch, also ich lebe noch. Aber schaffen Sie es noch vor Weihnachten? Weihnachten kriegen wir Besuch. Also Sorgen so, ja, kennt ihr das? So was ganz Alltägliches, so ganz weit weg von dem, was in der Bibel steht. Da steht nichts von neuer Heizung. Ja, oder unsere Kinder in Südafrika, die eine Wohnung suchen, die da als Missionare ausgereist sind im Sommer. In unserer Gemeinde kenne ich die Sorge um liebe Menschen, die krank sind. Ich finde es auch schön, wenn wir hier, das ist, hast du, glaube ich, auf dem Herzen, Christine, dass du für diese Menschen betest und uns da mitnimmst, dass wir sie im Blick behalten. Also das ist ja auch eine Sorge. Man wünscht ihnen das Beste und deswegen bete ich für liebe Menschen, die krank sind. Und dann, ihr habt es bestimmt schon gehört, wir wollen als Gemeinde bauen. Und da hängt es richtig an der Finanzierung. Ja, so da gibt es ein Problem. So nach dem Motto, wir bringen unseren Teil mit, aber die andere Hälfte ist irgendwie nicht da. Genau, könnten auch Sorgen sein oder Herausforderungen, würde ich es mal nennen. Und dann haben wir einen neuen Gemeindeleitungskreis gewählt. Da sind also 3 neue bei. Das ist ein echter Generationswechsel. Unser Altersschnitt sinkt rapide. Im Januar kommen wir zusammen und das ist ja dann auch wieder spannend. Was so, ja, wird Gott uns die Einheit schenken, dass wir der Gemeinde gut vorangehen können. Und hat er die Gaben zusammengestellt? Ich glaube schon, er hat es, aber dass wir das entdecken, dass wir die Gaben miteinander haben, die wir brauchen, um der Gemeinde zu dienen. Okay, oder die Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es stehen ja Wahlen ins Haus und ob wir dann eine stabile Regierung bekommen, das ist ja nicht mehr so sicher. Also vor 30 Jahren dachte ich immer, es ist so die Frage, ist der nächste Bundeskanzler von der SPD oder der CDU? Die gibt es ja immer noch, aber es ist nicht mehr so vorhersehbar. Nicht? Es ist irgendwie so, also ich finde, da kann man sich auch Sorgen machen. Oder wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt, der Krieg in Europa, der bald 3 Jahre voll hat. Ob Spannungen weltweit zunehmen, ich weiß nicht, was dein Acker ist. Blühen um dich herum lauter Blumen oder stehst du auch zwischen Sorgen und Herausforderungen? Ich glaube, dass die Welt gerade für viele eher sorgenlastig ist. Was ist, wenn der Krieg noch näher ranrückt an unser Land? Was wird aus meinem Arbeitsplatz, wenn die Wirtschaft weiter schwächelt, also die großen Arbeitgeber hier in der Region, dass die Autoindustrie Stellen streichen muss, egal welches Zeichen vorne aufs Auto kommt? Das liegt ja auf der Hand, weil ein E-Auto einfach viel weniger Arbeitsschritte hat als ein Verbrenner. Sie werden da weniger Leute brauchen, das steht einfach fest. Und Bosch und andere reden ja auch davon. Also, was wird mit meinem Arbeitsplatz, wie wird es meinen Kindern oder Enkeln mal ergehen, wenn die schlechten Entwicklungen weitergehen? Was ja niemand weiß, nicht? Aber stimmt das Gefühl, dass Gott so weit weg ist von meiner Welt? Ich weiß nicht, ob er das kennt. Und wir schauen mal, wie es vielleicht bei den Hirten war oder ziemlich sicher. Die sind vielleicht die Frommen von ihnen und es gab ja auch unter den armen Leuten Fromme. Sie sind vielleicht einmal im Jahr nach Jerusalem gewandert, haben sich gewaschen und ihre besten Kleider angezogen. Sie haben den Worten der Priester gelauscht und über die Schätze im Tempel gestaunt. Und dann gingen sie zurück in ihr Leben. Und ich weiß nicht, ob du dich so fühlst. Jetzt ist Sonntag, du bist hier, du hast erwartet, dass dir wieder einer was Frommes erzählt und hier bin ich, ich tue es. Ja, so, aber nimmst du den Glauben mit nach Hause in dein Leben? Und was ich einfach als erstes uns mal geben will, die Hirten begegnen Gott und seinen Engeln nicht im Tempel, sondern mitten in ihrer Welt, bei der Arbeit, bei ihrer Arbeit, bei den Schafen. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Nachricht, dass Gott zu uns kommt, auch wenn wir vielleicht gar nicht mit ihm rechnen. Die Hirten haben nicht gesagt, heute Nacht, ich bin ja mal gespannt, wie hell das wird, wenn die Engel kommen oder so. Die wussten nichts, ja? Und ich glaube, das ist typisch Gott. Gott ist ein Gott, der dich sucht, der zu dir kommt, der dir nachgeht. Gott ist auch deinem Alltag nicht fern. Ganz grundsätzlich hat er das in Jesus gezeigt, dass er in Jesus Christus auf die Welt kam. Da kam er ja zu uns, zur Menschheit. Und das gilt auch für dich persönlich. Gott ist einer, der gerne zu dir in deinen Alltag kommt. Das klingt doch gut, oder? Aber wir müssen ein bisschen gucken, ob das stimmt und wo ist Gott denn? Und um uns da in eine andere Welt mitzunehmen, habe ich euch ein Video mitgebracht. Und zwar ist das von einer sehr bekannten Violinsolistin, die heißt Lindsey Stirling. Und die kommt in ihren Konzerten vor ein volles Haus und alle schwenken ihre Handys und leuchten und wollen Autogramme, ja, das ist so ein Superstar, ja. Und die hat sich gedacht, ich stelle mich mal in die U-Bahn, in die Metro in USA, weiß nicht welche Stadt. Und dann hat sie kein Glitzerzeug angehabt, sondern normale Klamotten, hat sich da hingestellt und gespielt. Kam kein Schild, hier ist Lindsey Stirling, sondern einfach so. Und das Video, was wir jetzt sehen, fasst zusammen, wie sie in der U-Bahn ist und wie sie es manchmal aber auch auf ihren Konzerten erlebt. Das springt so ein bisschen, schauen wir mal rein. Sie hat erzählt, dass das eine der herausforderndsten Erfahrungen für sie war, dass sie nicht gesehen wird. So, ja? Und sie sagt, ganz am Anfang, als ich noch ein sehr kleines Kind war, hat niemand die Gabel in mir gesehen. Und sie gibt ein schönes Interview danach. Wenn ihr Englisch könnt, wir haben gerade abgeschnitten, da kommt noch eine gute Minute, wo sie Mut macht und sagt, glaub mir, dass du auch eine Gabe hast und Gott sieht die Gabe in dir. Genau. Ich habe uns das gezeigt, weil ich einfach glaube, dass es Gott manchmal so geht wie Lindsay Stirling auf dem U-Bahnhof. Dass die, so wie die Menschen vorbeilaufen und nicht gemerkt haben, was für einen besonderen Moment sie gerade erleben, merke ich, meine Scheuklappen, mein eingeschränkter Blick auf meine Sorgen und Herausforderungen verhindern oft, dass ich Gott in meinem Alltag entdecke. Und ich wünsche mir einfach offene Augen für Gott, weil ich glaube, dass er da ist. Er hat es ja versprochen. Und ich wünsche dir, dass du an Lindsay Stirling nicht vorbeiläufst. Und noch wichtiger als ein Star ist Gott. Ich glaube, dass er auch da ist. Ich gebe euch ein Beispiel vor einiger Zeit. Ich hatte meine Predigt noch nicht fertig. Es fehlte der zündende Gedanke. Man kann ja sagen, ich nehme den Predigttext und dann kann man raussuchen, was steht da, A, 2, 3. Aber manchmal weißt du am Anfang, du wirst die Leute langweilen. Es ist einfach, es ist nichts Neues. Und da lacht jemand, der es weiß. Genau, es war Samstagmorgen und wir hatten ein Treffen mit Mitarbeitern in der Gemeinde gehabt. Und dann habe ich mir so gedacht, soll ich absagen? Jeder wird verstehen, dass ich nicht teilnehme, wenn ich sage, dass meine Predigt einen Tag vorher noch nicht fertig ist. Und dann habe ich mit mir gerungen und ich habe mich für die Teilnahme entschieden. Ich wusste nicht, wie das dann weitergeht. Und das war so ein ganz tolles Treffen, wo wir so ein bisschen geteilt haben. Es ging um Jugendarbeit, was wir mit den Kindern erlebt haben. Und es war für mich so ein Moment, wo ich Halleluja-Musik in meinem Alltag erlebt habe, in diesem Vormittagstreffen. Und am Schluss war frisch, ermutigend. Am Schluss habe ich ihnen erzählt, übrigens, ich habe noch ein kleines Problem. Ich werde morgen predigen, ich weiß allerdings noch nicht, was. Und dann haben einige für mich gebetet und ich bin nach Hause gegangen, habe weitergearbeitet und mir kam ein guter Gedanke für die Predigt und sie gehörte zu den Predigten, wo ich die Leute nicht gelangweilt habe. Ja, Gott hat Gnade geschenkt und ich glaube, es ist so ein bisschen, ich bin wie die Hirten danach an die Arbeit gegangen, aber es war anders, weil ich voll Dankbarkeit an Gott und an das Treffen mit den Mitarbeitern zurückgekommen bin und ich glaube, ich hätte da eine Begegnung mit Engeln verpasst, also so diesen, oder eigentlich mit Gott selbst, das sind ja alles nur Boten, nicht? Und ich möchte dich ermutigen, rechne mit Gott bei dir. Zum Beispiel hier im Gottesdienst. Heute ist 4. Advent, ihr seid da, das finde ich toll, aber ich wünsche dir, dass du damit rechnest, dass du Gott begegnest, dass du dem lebendigen Wort begegnest, denn er hat es ja versprochen, also rechne damit. Und nicht nur hier in dem frommen Moment, also wir haben ja gesagt, vielleicht im Tempel und dann auf dem Acker, in deinem Alltag, auf deinem Acker, in deinen Schwierigkeiten. Ich wünsche dir, dass du Gott begegnest und ich gebe dir den Rat, rechne doch damit, dass er da ist. Ich glaube, man kann den Fokus wählen, wo du die Lösung erwartest. Es gibt ja dieses alte Lied, oder es kommt aus dem Psalm, ich schaue auf, Herr, zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. Sie kommt von dir, Herr, Herrscher des Himmels. Ja, den Blick, da braucht man, glaube ich, keine Berge, sondern den Blick auf Gott wenden. Sagen, ich hebe meinen Blick dorthin, wo mir Hilfe kommt. Ich blicke auf dich in meinem Alltag. Ich glaube, so einen Fokus wählen ist so eine Sache, wo ich verhindern kann, dass ich in der U-Bahn dran vorbeilaufe, ja, an dieser Begegnung. Oder beten. Ich habe als Kind gedacht, Gott freut sich, wenn wir beten. Lag ich richtig. Aber ich dachte irgendwie, der braucht meine Gebete, dann geht es ihm besser. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es für mich gut ist, wenn ich bete. Und weil das meinen Fokus verschiebt, weil ich einfach durch das, dass ich zu Gott rede, zu ihm hinblicke. Und das ist gut für dich. Deswegen ist mein Tipp an dich, bete im Alltag. Und dann gibt es noch sowas, das ist vielleicht am unkonkretesten, aber es trifft es genau. Glaube. Glaube. Wir haben jetzt genug gehört. Ich glaube, keiner von uns ist das erste Mal im Gottesdienst. Wenn ich mich irre, dann korrigiert mich, aber dann ist es auch sehr, sehr gut, dass du hier bist. Aber du hast was gehört von Gott. Und Glauben heißt einfach anwenden. Ich mache das jetzt. Ich stelle mich drauf. Ich rechne damit, dass Gott da ist. Also, das nehme ich einfach mit aus diesem berührenden Video. Das Lied heißt Halleluja. Lindsay Stirling könnt ihr in YouTube finden. Und wenn ihr Englisch könnt, schaut es bis zum Ende. Wenn nicht, denkt einfach dran. Ich finde auch, die Musik geht zu Herzen. So. Man merkt, dass sie Halleluja spielt, finde ich. Ich rede über einen Wendepunkt, was die Begegnung mit Gott verändert. Und wir schauen nochmal auf die Hirten. Gott kommt in das Leben der Hirten. Ungefragt tut er den ersten Schritt. Als das ihr Herz berührt, da müssen sie entscheiden. Gehen wir dem Impuls nach, den Gott mir gibt, oder bleiben wir hier hocken? Sie hatten ja einen Auftrag, nicht? Sie mussten ja irgendwie klären, wie das mit den Schafen wird. Ich weiß nicht, wie sie es gelöst haben, schreibt die Bibel nicht. Aber es hätte auch Gründe gegeben, auf dem Acker zu bleiben. Ja? Sie müssen sich entscheiden. Gott hat den Hirten gesagt, dass sie Jesus im Dorf Bethlehem in der Krippe finden. Und sie entscheiden sich dafür, diesen Jesus zu suchen. Und sie finden ihn. Und die Begegnung mit ihm rührt sie so an, dass aus grauer Alltagstristesse Freude im Herzen wird. Wir schauen nochmal auf den Vers. Den letzten habe ich euch ja schon vorgelesen. Die Hirten kehrten zurück zu ihren Herden auf den Feldern. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Und sie haben eben gemerkt und erlebt, alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Und mit diesem Erlebnis gehen sie zurück in ihre Welt, zu den Schafen, an ihre Aufgabe. Nichts in ihrem Leben ist anders als vorher, nur sie selbst. Sie sind froh. Die Begegnung mit Jesus hat sie verändert. Und ich glaube, das ist so typisch für Gott und so handelt er auch heute ganz oft. Er rührt dich an, er kommt in dein Leben, er schenkt dir eine Sehnsucht, eine Hoffnung. Er zeigt dir einen Weg und dann bist du dran. Wirst du aufstehen? Suchst du Jesus in deinem Leben? Folgst du dem, was du von ihm gehört und erkannt hast? Maria sagt ja mal den Dienern auf der Hochzeit zu Kana, was Jesus euch sagt, das tut. Und das ist ja die Herausforderung. Viele von den Dingen, die wir in der Bibel lesen und hören, die kann man machen. Und dann sind wir gefragt, mache ich's oder mache ich's nicht? Ich gebe mal ganz spontan noch ein Beispiel. Wir Frommen, wir singen ja immer, ne? Inzwischen heißt es Lobpreis, aber gesungen haben wir auch schon vorher. So, ja, warum machen wir das eigentlich? Wir sind doch kein Gesangsverein. Ich fürchte, manche von uns treten bewusst nicht als Solisten auf, weil das die Leute vergraulen würde. Und wir singen trotzdem. Warum singen wir? Ich glaube, es ist gut, wenn du singst. Ich bin von Natur aus ein schüchterner Mensch. Und beim Singen war mein Problem, ich habe den Mund nicht aufgemacht. Also man kann ja so singen oder so richtig, ja. Ihr wisst das, ihr seid Profis, ne? Nein, ihr macht's gut. Genau. Ich glaube, Gott braucht überhaupt nichts von uns. Aber er hat Freude, wenn du ihm zeigst, dass du dich ganz vor ihn stellst, dass du ihm dankbar bist. Und in der Bibel steht, wem es schlecht geht, der soll doch beten. Guter Tipp, dieser Fokus. Mit dem reden, der es ändern kann. Und wenn es dir gut geht, dann sing doch Lieder. Das steht in der Bibel. Und ich glaube, es ist einfach gut. Wir haben zusammen gesungen. Ich habe gern mitgesungen. Und man muss ja nicht schreien, aber ich habe versucht, mich ganz zu öffnen. Ganz vor Gott zu treten. Den Mund aufzumachen und zu sagen, ich lobe dich jetzt. Ich weiß, du hörst bessere Chöre, du kannst auch Lindsey Stirling zuhören, aber ich lobe dich jetzt, so gut ich kann, mit meinen Geschwistern, die das auch machen. Also so dieses Tun, was er sagt, ja, das sind die vielen kleinen Dinge, deswegen übersieht man Gott auch so leicht, weil es nicht nur um das Große geht, sondern darum, dass ich mit den Taten, die ich tue, auch meinen Fokus auf ihn richte, nicht nur im Kopf, sondern auch, was ich mache. Genau. Und der Wendepunkt in deinem Leben, der ist da, wo du dich auf Gott einlässt. Und er zeigt dir dann den nächsten Schritt. Die Hirten machen sich auf, suchen Jesus und finden ihn. Und das ist ganz typisch für Jesus. Jesus sagt, ich schenke dir meinen Frieden. Ich bin jeden Tag bei dir, also auch in deiner Einsamkeit, in deinen Sorgen, im Angesicht deiner Feinde. Das steht ja im Psalm 23, den viele Christen sehr lieben. Da steht ja auch nicht, ich jage deine Feinde weg und du schreitest auf rosaroten Wolken durch ein sorgenfreies Leben, sondern da steht, ich decke dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Also die sind weiter da. Aber Jesus kommt hinein und er beschenkt die Leute, er macht sie reich. Und da schenkt Gott dir den Tisch in deinem Alltag. Er deckt ihn dir, er gibt dir Frieden, Zukunft und Hoffnung. Und das, obwohl vielleicht deine Feinde, die Sorgen und Herausforderungen deines Lebens weiter sichtbar sind. Ich denke an eine 90-jährige Frau, verwitwet seit 30 Jahren, sie lebt alleine, sie hat Atemnot. Vor ihrem Haus sind 8 Stufen, das wurde immer so gebaut, der Keller halb raus. Das heißt, um ins Erdgeschoss zu kommen, musste sie Treppen steigen, was ihr so schwer fiel. Das Leben ist mühsam. Ich glaube, Schmerzen hatte sie auch und dann besuche ich sie und sie sagt, und sie sagt es so, dass ich es ihr glaube. Sie sagt, es geht mir gut. Dann denke ich mir erstmal, nee, das stimmt nicht. Aber dann gucke ich ihr ins Gesicht und dann denke ich, ja, sie lebt das. Und dann sage ich so, möchte ich auch mal alt werden. Und am liebsten möchte ich es jetzt schon lernen und nicht erst mit 90. Ja? So, als mir der gute Gedanke für die Predigt fehlte, habe ich mich entschieden, meine Bemühungen zu unterbrechen und stattdessen an einer Gemeindeveranstaltung teilzunehmen. Ich habe mein Problem für einen Moment losgelassen und darauf vertraut, dass Gott trotzdem eine Lösung schenkt. Und Gottes Lösung war, dass er mir zuerst Mut gemacht hat. Und mit diesem neuen Mut bin ich an die Arbeit gegangen, an meiner Predigt, und Gott hat Gelingen geschenkt. Ihr schreibt vielleicht nicht so oft Predigten, ja? Aber ihr kennt ja die Herausforderung eures Lebens, und Erlebnisse wie diese, die beflügeln mich, meine Sorgen tatsächlich loszulassen und zu vertrauen, dass Gott in meiner Zukunft, auch finanziell, auch im Angesicht der Weltereignisse und Entwicklungen, dass er mir und dir den guten Weg zeigt, den du gehen kannst, durch alle Ereignisse hindurch, aber immer an seiner Hand. Und eine gute Begegnung mit Gott, die hält ja nicht ewig an so. Die Freude an der Begegnung mit dem lebendigen Gott, die wird wieder verblassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn er von einer tollen Konferenz kommt, dann ist man ja auch irgendwie so, ja, man ist vielleicht glücklich, ne? Und ist so erfüllt, aber kennt ihr das Gefühl so am Dienstag, am Mittwoch danach? Gott wird wieder in dein Leben treten. Schaut mal auf das Manna in der Wüste. Wenn ihr die Stelle kennt, wo das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste rumlaufen musste, und in der Wüste gibt es ja nichts zu essen, deswegen lebt ja da auch niemand. Das ist so schwierig. Und Gott sagt, ich versorge dich. Aber ich möchte, dass du nichts aufhebst. Ich gebe dir jeden Tag so viel, wie du für den Tag brauchst. Und das Volk Israel hat 40 Jahre lang nur überlebt durch ein tägliches Wunder. Und ich glaube, das ist typisch Gott und das ist typisch für unser Erleben mit Gott. Denk nicht, du nimmst jetzt eine Ladung mit, also der Weihnachtsgottesdienst übermorgen, der wird so gut sein, dass du damit durch den ganzen Januar rennst. Das ist wahrscheinlich so ein guter Gottesdienst, aber das ist die falsche Perspektive, sondern rechne immer wieder mit ihm. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, damit sein Volk lebt, so wie mit dem Manna in der Wüste. Und oft verändert er nicht sofort eine Situation, die sind ja weiter in der Wüste gewesen. Aber er gibt Frieden und Kraft in die Situation hinein. Er gibt dir, was du brauchst, ich glaube das, damit du geistlich lebst, damit du geistlich wächst, damit du seinen Willen tun kannst. Und er weiß auch von den nicht geistlichen, nicht frommen, ganz alltäglichen Bedürfnissen, die du hast. Auch da sagt er, ich bin in dir und mit dir. Er hat dir und allen seinen Kindern versprochen, ich bin alle Tage bei euch, also auch heute, auch jetzt. Und ich glaube, Gott schärft meinen Blick für seine Gegenwart in meinem Leben, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Wenn ich diesen Fokus habe, wenn ich an seiner Hand laufe. Gott ist der Wendepunkt in meinem Alltag. Und Gott kommt bis heute auch in dein Leben hinein. Das praktische Kommen, Gott wird Mensch, feiern wir ja übermorgen wieder. Aber das war nur der Anfang und so handelt er bis heute. Und so nimmst du ihn auch mit ins ganze neue Jahr. Und wenn Weihnachten vorbei ist, musst du nicht aufs nächste Weihnachtsfest warten, sondern Gott ist der Gott deines Alltags, jeden Tag. Bist du bereit, ihn zu entdecken? Und ich glaube, wenn du dazu bereit bist, das ist dann so der Advent in deinem Herzen. Dieses Rechnen mit der Ankunft. Advent heißt ja Ankunft. Ich bete mit uns. Jesus, ich bin so froh, dass das mit den Hirten in der Bibel steht, weil die sind mir vielleicht ähnlicher als die drei Weisen. Ich fühle mich jedenfalls mehr so. Und ich möchte von ihnen lernen. Und ich möchte lernen, dass ich nicht an dir vorbeirenne und dass ich mit dir rechne und dass ich das ergreife, was du mir gibst. Und ich bitte dich darum, dass du meine Schwestern und Brüder hier in Böbling, dass du uns alle so segnest, dass wir mit dir unterwegs sind, dass wir mit dir Erfahrung machen, dass wir erleben, dass dein Wort hält und dass du treu bist. Und ich glaube, dass es so ist. Und ich danke dir, dass du das alles auch zugesagt hast, versprochen hast und dass wir uns darauf stützen dürfen. Ich danke dir, dass wir wieder Weihnachten feiern dürfen, du bist gekommen, um uns zu retten. Du bist da. Amen.